Und ich dachte darüber nach, es mag auch so gewesen sein in den Tagen Noahs. Noah predigte nur eine Botschaft. Und das war die Botschaft, tuet Buße, denn es kommt das große Wasser. Es kommt die Überschwemmung. Es kommt der Regen. Gott hat mir geboten, diesen Kasten zu bauen. Und er predigte und predigte, und den Leuten mag es lächerlich vorgekommen sein. Und sie haben um sein Reden gar nichts mehr gegeben. Und manchmal sieht es so aus, als ob auch Menschen in unseren Tagen um das Reden Gottes überhaupt nichts geben. Sie meinen, ach, es wird ja viel geredet. Aber eins ist sicher, wir können sagen, diesmal hat Gott seinen Boten gesandt, mit mächtiger Weise, unter großer Bestätigung seines Wortes. Und wir sehen nicht nur das, sondern auch selbst die Politiker an unseren Tagen. Sie alle bangen, sie alle haben Angst, sie sehen, was auf ihnen zukommt, und alle möchten etwas aufhalten, dass es nicht kommen soll. Aber ihr Lieben, es gibt nichts aufzuhalten, sondern es muss kommen, weil es das Ende ist, weil es nahe vor der Türe steht. Und darum möchte ich lesen, ehe wir beten, aus Markus 13, was unser Herr hier sagt, vom 24. Vers an. Eigentlich ist das ganze Kapitel ein sehr herrliches, aber hier heißt es in Markus 13 von Vers 24: In jenen Tagen aber, nach jener Drangsalszeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte am Himmel in Erschütterung geraten. Und dann wird man den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Das hat David geredet, in Daniel geredet, in Daniel 7, 13. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Erwählten von den vier Windrichtungen her versammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter hervorsprossen, so erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles eintreten seht, so erkennt daran, dass es nahe vor der Türe steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Von jenem Tage aber und von jeder Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, niemand außer dem Vater. Haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Wenn ein Mann, der auf Reisen geht, beim Verlassen seines Hauses seinen Knechten die Vollmacht übergibt und einen jeden sein Geschäft und dem Türhüter gebietet, wachsam zu sein, so wachet also, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob spät am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder erst frühmorgens, dass er nur nicht, wenn er unvermutet kommt, euch im Schlaf findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Bis dahin diese teuren und kostbaren Worte unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben es hier gelesen. Er sagt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte unseres Herrn werden nicht vergehen. Sie werden sich erfüllen. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass wir dem Ende nahe gekommen sind. Und darum sagt er, haltet die Augen offen, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Aber ihr Lieben, den Seinen hat er einen Wink gegeben. Und wir sehen, er hat es den Seinen kundgetan und hat viele Dinge angezeigt, woran wir erkennen dürfen, dass es nahe vor der Türe steht. Nun, ich habe schon zu Eingang gesagt, mögen manche sagen, ach, dieser Noah, der hat so viel geredet, der hat so viel gepredigt und so viel Jahre im Voraus und all die Männer Gottes haben im Voraus so viel geredet. Ja, sie mussten es reden. Sie mussten es reden, selbst Daniel und all die anderen, Zacharia, selbst im Mose steht was davon geschrieben. Sie haben von den Zeiten geredet, die kommen werden. Und wir sehen, in welcher Zeit wir angekommen sind. Und das ist ein Zuruf nicht nur an die Jünger in jenen Tagen, sondern er gilt uns heute, ihr Lieben. Hier heißt es, was ich euch sage, das sage ich nicht nur euch, sondern allen. Wachet oder seid wachsam. Und ich denke, liebe Brüder und Schwestern, wir sehen so klipp und klar, dass das Ende nahe ist. Wir sollten die Augen offen halten, denn bald wird es sein, dass er die Seinen rufen wird und wir möchten bei ihm sein. Lob und Dank sei seinem Namen. Auch heute Abend wollen wir ihm gemeinsam die Ehre und die Anbetung darbringen. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, auch an diesem Abend, für deine Gnade, für deine Liebe und für deine Treue, dass du über uns gewacht hast bis zu dieser Stunde und dass du uns dein Wort aus Gnaden geschenkt hast, dass du nicht nur zu den Jüngern geredet hast, sondern heute redest du zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Wir sehen, Herr, dass alles in Erfüllung geht, was dein heiliger Mund geredet hat. Schenk uns wachsame Herzen, schenk uns Gnade, Herr, dass wir aufschauen zu dir. O treuer Jesus, dass wir unsere Augen offen halten, dass wir Wachende sind und dass wir Betende sind, Herr. Denn wir wissen nicht, wann es sein wird, aber wir wissen, der Zeitpunkt ist nahe. Preis sei deinem herrlichen Namen. Herr, sei du weiter mit uns, auch heute Abend. Rede weiter zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder haben, hier zu sein, anbeten zu dürfen und das Wort des Herrn zu hören. Ich hatte bereits am Mittwochabend die Grüße aus Norwegen und Finnland abgegeben, möchte es heute noch einmal tun. Die Geschwister haben sich gefreut. Es ist ja nicht so, wie hier an diesem Ort, wo man Jahr aus und Jahr ein das Wort verkündigt, sondern dort geschieht's eben doch nur ab und zu mal. Und diese Menschen werden dann entsprechend gesegnet und innerlich bewegt. Wir hoffen nur, dass wir keinen Tod predigen, sondern lebendig predigen. Das ist mein Wunsch. Wenn ich von Gott hören sollte an jenem Tage, dass jemand tot gepredigt worden sei, Das wäre mehr als traurig. Aber wir glauben, dass Gottes Wort lebendig ist und dass alle, die es als Samen in sich aufnehmen, durch den Geist lebendig gemacht werden. Ja, sie gehen vom Tode in das Leben hinüber. Soweit ich weiß, haben wir stets das Wort Gottes mit aller Wahrhaftigkeit verkündigt, ohne Nebengedanken. Aber ich konnte nicht anders, als die Sänger von dem Testament gesungen haben, das noch heute gemacht werden sollte. Da musste ich doch an den großen amerikanischen Evangelisten denken, der das so ganz wörtlich gemacht hat mit den Leuten. Er sagt, ich rate euch, vermeidet jeden Streit nach eurem Tode. Und die Leute haben alle gut zugehört, dass sie jeden Streit nach dem Tode vermeiden sollten. Und dann sagt er, hier ist das Rezept. Macht vorher ein Testament für so und so, und dann werden wir es verwalten, und die Verwandten haben da nichts mehr, worüber sie noch streiten können. Und wenn man das so hört, da sitzt, hört und auch vor Augen sieht und liest, dann mutet es einen schon ganz sonderbar an. Wir bauen kein Reich auf Erden, sondern Gott baut sein Reich auf dieser Erde, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ist inwendig in uns. Ich hatte Mühe, heute Abend rüberzukommen. Man ist innerlich voller Erwartung Gott gegenüber, liest hier und da und findet die Spuren der Offenbarungen Gottes im Alten und im Neuen Testament. Und dann entsteht eine ganz tiefe und große Sehnsucht im Herzen, nicht nur zu lesen, was Gott getan hat, sondern zu erleben, was er jetzt tut. Und wenn Gott uns den Weg weisen kann, den Weg, ihm zu begegnen, ihn zu erleben, ihn gnädig zu stimmen und noch einmal zu erleben, dass er sich offenbart, dann wollen wir ihm danken auf Erden und in der Herrlichkeit. Und ich glaube, dass Gott einen solch tiefen Hunger nach seiner Realität, nach seiner Gegenwart, nach der Offenbarwerdung seiner Kraft und alles, was dazugehört, in uns wecken kann und dann auch die Bestätigung seines Wortes geben. Es ist sehr einfach zu sagen, wenn man gefragt wird, wer sind Sie und was predigen Sie überhaupt? Und man sagt dann kurz und vielleicht auch schlagfertig, das, was im Urchristentum gepredigt wurde. Und das stimmt im Grunde genommen auch. Und dann natürlich innerlich doch die Frage, Herr, könntest du so bestätigen wie damals? Und es wird nicht an Gott liegen und auch nicht an seinem Wort. Und vielleicht auch nicht immer an den Predigern. Vielleicht doch an uns allen, die wir Mühe haben, Gott zu vertrauen, die wir Mühe haben, zu glauben. Und habe ich jetzt auch in den beiden Versammlungen oder in zwei Versammlungen von den 10 erlebt, dass nach der Predigt unaufgefordert Menschen nach vorne kamen, mit ihrer Not, ganz gleich welcher Art, getrieben vom Geiste Gottes. Man brauchte nicht mehr nachzuhelfen und den Glauben zu fördern, sondern der Glaube kam aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und weil die Menschen glaubten, kamen sie. Und man kann dann in Gewissheit die Hände auflegen, man kann beten, weil man innerlich überzeugt ist, das hat der Geist Gottes gewirkt. Wenn man erst Mühe haben muss, sich selber davon zu überzeugen und andere, dann soll man es gleich bleiben lassen. Aber Gott, so haben wir es oft gesagt, ist vertrauenswürdig. Wir haben es nicht mit Menschenwort, sondern mit Gottes Wort, nicht mit Menschen, sondern mit Gott zu tun. Er ist es, der mit uns geredet hat und weiter mit uns redet. Er ist es, auf den wir unser Vertrauen setzen. Er ist es, dem wir Glauben geschenkt haben, und zwar Glauben, wie die Schrift es gesagt hat. Warum sollen dann nicht Ströme lebendigen Wassers fließen? Warum sollte Gott sein Wort nicht bestätigen? Fürchtet er sich, sein Wort zu bestätigen? Keineswegs. Gott wartet darauf, es bestätigen zu können, denn das hat er immer und immer getan. Diese Spuren sind ja im Worte Gottes von Anfang bis zu Ende nachzulesen. Und wir sehnen uns von ganzem Herzen danach, das in göttlicher Realität zu sehen. Und auf einer Stelle geschah es, da kam eine Schwester vor dem Gottesdienst, so meine ich war's, mit einem Taschentuch. Und sagte, Bruder Frank, würdest du darüber beten? Und urplötzlich kam es wie auf Inspiration, so nehme ich an. Ich sag, Schwester, Paulus hat nicht darüber gebetet. Er hat sich den Schweiß damit gewischt. Und ich sagte, damit hab ich keine Mühe beim Predigen. Ich sage, hole das Taschentuch nach der Versammlung, also nach der Predigt ab. Und ich bin überzeugt, es war der Geist Gottes. Noch nie ist mir der Gedanke gekommen. Aber ganz plötzlich, und wenn ihr Apostelgeschichte 19 nachliest, Paulus hat nicht darüber gebeten, es waren Schürzen, es waren Taschentücher, die er getragen und mit denen er sich den Schweiß gewischt hat. Ich glaube, wenn Menschen glauben, dann bestätigt Gott sein Wort. Ganz gleich, wie es sein mag, Gott bestätigt sein Wort. Wir haben im Einleitungswort schon gehört, und mir sind hier zwei Verse besonders aufgefallen, und zwar einmal Vers, es wurde von 24, soweit ich weiß, begonnen, und dann ist es Vers 27 zurückgehend, dann auf Vers 22 und 20. Und hier steht das Wort Auserwählten. Aber um der Auserwählten willen, Vers 20. In Vers 22, um womöglich die Auserwählten oder die Erwählten, wie immer die Formulierung sein mag. Und dann in Vers 27, und dann wird er die Engel aussenden und seine Erwählten von den vier Windrichtungen her versammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Im Grunde genommen geht es uns, die Berufung und Erwählung festzumachen. Manchmal sind die Dinge noch ein wenig locker und deshalb mahnt der Apostel, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen sollen. Und wenn wir darüber sprechen, ehe wir das tun, wollte ich nur zeigen, wenn die Dinge hier beschrieben werden und von unserem Herrn genannt und die Endzeit geschildert wird, dann hat er oft genug, wie die Apostel, auf das prophetische Wort zurückgegriffen. Das heißt hier, Sonne wird sich verfinstern, der Mond den Schein verlieren. Man kann im Propheten Hesekiel nachlesen. Man kann im Propheten Joel nachlesen. Man kann im Propheten Jesaja nachlesen. Überall stehen diese Gedanken schon ausgedrückt geschrieben. Ich habe schnell Jesaja 13 aufgeschlagen und es ist einfach wunderbar zu sehen, welch eine göttliche Harmonie im Worte Gottes besteht. Jesaja 13 von Vers 4. Horch, ein Getümmel schallt auf den Bergen wie von zahlreichem Kriegsvolk. Horch, ein Getöse von Königreichen sich versammeln der Völkerschaften. Gott, der Herr der Heerscharen, mustert das Kriegsheer. Sie kommen aus fernem Lande, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zornes, um die Erde zu verheeren. Bleiben wir hierbei kurz stehen, sieht, der Herr mustert sein Kriegsheer. Wir wissen ja, was das bedeutet, wenn Leute zur Musterung gerufen werden. Ihre Tauglichkeit wird festgestellt und man weiß dann, wo sie einzugliedern sind. Der Herr der Heerscharen mustert das Kriegsheer. Es sind Königreiche und Völkerschaften, die sich zusammentun und versammelt, und sie kommen aus der Ferne vom Ende des Himmels. Und der Herr sendet seine Engel aus, um seine Auserwählten vom Ende des Himmels und vom Ende der Erde zu sammeln, vom Osten, vom Westen und vom Süden und Norden. Aber dann wird der Herr das Kriegsvolk mustern, die Werkzeuge der Zerstörung, und wird die Verheerung anrichten. Sie kommen aus fernem Lande, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zornes, um die ganze Erde zu verheeren. Nicht nur einen Teil, nicht nur den Mittleren Osten, nicht nur Länder, in denen wir nicht wohnen, denn das ist immer das Einfachste, das Unheil dahin zu dirigieren, wo man selber nicht ist. Aber lasst mich euch ruhig sagen, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Braut des Lammes, wird zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf Erden sein. Und dann komme, was da kommen will, über die ganze Erde. Wir schauen uns das dann von oben an. Hier heißt es in Vers 8, nein, Vers 6, heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie. Wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich. Einer starrt den anderen an. Ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte übergossen. wenn wir an das Wort des Apostels Paulus in 1. Thessalonicher 5 denken, da sagt er, der Tag des Herrn kommt. Und wenn sie sagen werden, Friede, Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entkommen. Hat nicht der Geist Gottes durch den Propheten Jesaja hier das Gleiche gesagt? Der Tag des Herrn kommt wie ein Wetterschlag vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab, jedes Menschen Herz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie. Wie ein Weib in Geburtsnöten winden sie sich, einer starrt den anderen an. Schon heute sitzen sich Großmächte am grünen Tisch gegenüber und einer starrt wortwörtlich den anderen an und denkt bei sich selber, Chef, dir traue ich nicht und ich weiß, du traust mir auch nicht. Auf der anderen Seite haben sie beide Angst und sie beide wissen, dass dann alles in die Luft geht, auch die Verhandelnden. Einer starrt den anderen an. Sie winden sich, und das wird noch schlimmer kommen, macht euch keine Sorgen. Jedes Wort des Herrn wird sich erfüllen, und wir könnten jetzt Bibelstelle um Bibelstelle aufschlagen und nachweisen, in welch einer Weise das alles geschieht. Vers 9. Wisset wohl, der Tag des Herrn kommt, ein erbarmungsloser, voll von Grimm und Zornesglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die auf ihr lebenden Sünder von ihr zu vertilgen. Jetzt kommt dann der Vers, den wir schon zum Teil in Markus 13 gelesen haben. Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen lassen ihren Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht mehr scheinen. Ja, heimsuchen will ich am Erdkreis jegliche Bosheit und an den Gottlosen ihre Verschuldung. Dem Hochmut der Stolzen will ich ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ja, oder ich will die Männer seltener werden lassen als Feingold und die Sterblichen seltener als Golderz von Ophir. Darum will ich den Himmel erzittern lassen und die Erde soll von ihrer Stätte wegrücken beim Grimm des Herrn der Heerscharen, und zwar am Tage seines lodernden Zornes. Wir haben oft von dem Tag des Herrn, von dem Tag, der da brennen wird wie ein Ofen, an dem die Gottlosen wie Stroh sein werden, gesprochen. Aber in Verbindung mit dieser Ankündigung steht die große Verheißung für das Volk Gottes. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia, um das Herz der Kinder zu den Vätern und das Herz der Väter den Kindern zuzuwenden. Und der Herr spricht, damit ich nicht kommen und die Erde mit dem Fluch schlagen muss. Gott wird den Fluch und das Unheil über die Erde erst kommen lassen, wenn die Aufgabe dieses Dienstes
vollführt, wenn sie ausgerichtet und wenn das Volk Gottes dahin gekommen ist, wo es hingehört, um entrückt zu werden. Und dann wird das Gericht die Erde treffen. Fast 2000 Jahre sind nach dem Dienst des Johannes vergangen. Noch hat die Sonne ihren Schein nicht verloren und der Mond sich nicht in Blut verwandelt. Noch sind die Sterne nicht vom Himmel gefallen, noch hat Gott kein Gericht abgehalten. Und ich kann sogar nachweisen aus Lukas 4, wo der Herr aus dem Propheten Jesaja vorlas und das vom Gericht nicht gelesen hat. Vom Tag der Rache hat er nicht gelesen, sondern nur von dem Tag des Heils und dem angenehmen Jahr des Herrn. Gottes Wort stimmt so genau für den, der vom Geiste Gottes in alle Wahrheit hineingeführt wird. Alle anderen, die selber nicht von der Wahrheit durchdrungen sind, haben keine Möglichkeit, andere in die Wahrheit hineinzuführen. Es geht aber darum, dass die Auserwählten in diesen Tagen die Stimme des Herrn hören. Und wenn geschrieben steht, um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Wenn geschrieben steht, der Herr wird seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln. Überall ist das Wort und der Begriff der Auserwählung genannt worden. Ich möchte euch aus dem Propheten Jesaja, dem 42. Kapitel, lesen, damit ihr wisst, dass alle Auserwählten nur in dem Auserwählten sein können. Hier in Jesaja 42, Vers 1 steht, siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien und nicht lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen glimmenden Docht nicht erlöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Er selbst wird nicht verglimmen und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Auch wir harren auf seine Weisung. Mein Erwählter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dazu das Wort aus Matthäus 3 und Matthäus 17. Hier in Matthäus 3 im letzten Vers steht, vielleicht die zwei letzten Verse, als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Vergleicht diesen Vers mit dem verlesenen Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, Vers 1. Lasst uns dazu Matthäus 17 lesen, als der Herr mit den drei Jüngern und mit Mose und Elia auf dem Verklärungsberge war. Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke, und eine Stimme erscholl aus der Wolke und sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Wir könnten jetzt zu anderen Bibelstellen der Offenbarung gehen, aber lasst uns zunächst zu dem Wort im Johannesevangelium gehen. Johannes 13 und dann auch Johannes 15. Johannes 13 und dann Johannes 15. In Kapitel 13 von Vers 18 steht: Nicht von euch allen rede ich. Ich weiß ja, wie die beschaffen sind, die ich erwählt habe. Preis sei Gott. Ich weiß ja, wie die beschaffen sind, die ich erwählt habe. Er hat erwählt, nicht nur gerufen und berufen, er hat erwählt. Er weiß, wie wir beschaffen sind, aber er weiß auch, dass wir in ihm waren und er jetzt in uns ist. Und ich habe über den Gedanken nachgedacht, als Gott zu Abraham sprach, dass er ihn aus Ur in Chaldea gerufen und ihn erwählt und ihn zu seinem Freunde gemacht hat. Es steht ja in einem Wort im Propheten Jesaja geschrieben, Kapitel 41 war es wohl, in Jesaja 41, Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht, du Jakob, den ich erwählt habe, Sprössling Abrahams, meines Freundes, du, den ich von den Enden der Erde hergeholt und von ihren Säumen berufen und gesagt habe, mein Knecht bist du. Wieder Erwählung. Jakob, Isaac, und wenn man es sagen will, das gesamte Volk Israel war doch schon in Abraham erwählt worden. Abraham, der Freund Gottes, erwählt, herausgerufen, mit der Verheißung gesandt, zog er aus. Dann kam Isaac und Jakob, die Erben der gleichen Verheißung, so steht's in Hebräer 11 geschrieben. Im Grunde genommen war Israel in der Erwählung Abrahams erwählt und wird bis heute das auserwählte Volk genannt. Ihr lieben Christus, der Auserwählte Gottes, in ihm sind wir auserwählt worden vor Grundlegung der Welt. So steht es in Epheser Kapitel 1, Vers 5, oder es, ja, Kapitel 1, Vers 5 geschrieben. Wir waren in Gott, sind dann im Fleische offenbar geworden, und dann kam Gott zu uns herab und wurde Fleisch, nahm Knechtsgestalt an in Jesus Christus, dem eingeborenen Sohne Gottes, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes machen zu können. Er, der Auserwählte, wie wir es gelesen haben. Wir, die Auserwählten, Er, der Erstgeborene, wir die Erstgeborenen. Und hier steht's geschrieben, ich weiß ja, wie die sind, die ich erwählt habe. Dann von Vers 18, ja, das haben Vers 18, nicht von euch allen rede ich. Ich weiß ja, wie die beschaffen sind, welche ich erwählt habe. Und dann steht's, auf dass die Schrift erfüllt würde. Und jetzt den 20. Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich hoffe, dass niemand hier ist, der uns ein Leben lang missverstehen kann. Denn wir haben nichts Arges im Herzen. Aber eine göttliche Botschaft kann nur durch einen verkündigt werden, der dazu gerufen, der beauftragt, der gesandt worden ist. Und wenn mich an dem Zeugnis Bruder Brenhams alles beeindruckt, wenn es mich anspricht, wenn es mich trifft, dann ist es aber der eine Satz, der mir am meisten zu sagen hat. Wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Und das Wort des Herrn, wenn ich jemanden sende und wenn er aufgenommen wird, so werde ich aufgenommen. Hier sagt er sogar, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Damit wollte er betonen, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wenn Gott eine Botschaft zu bringen, etwas auf Erden tun will, dann sendet er seine Knechte, seine Boten, seine Propheten, seine Apostel, wen immer er senden mag. Und als Mose gerufen wurde, sprach er, Herr, sie werden nicht auf mich hören. Was soll ich ihnen sagen? Wer hat mich gesandt? Sage mir, wie du heißt, damit ich ihnen sagen kann, wer mit mir geredet, wer mich beauftragt, wer mich gesandt hat. Herr, sage mir deinen Namen. Und der Herr spricht, sage zu ihnen, der ich bin, hat dich gesandt. Er war ein von Gott Gesandter. Und wir haben es in diesen Tagen mit einer göttlichen Sendung, mit einem Auftrag zu tun, der über das Alltägliche, über das Bekanntgewesene hinausgeht, weil die Zeit, in der wir leben, nicht mit den 2000 Jahren verglichen werden kann. Es ist eine besondere Zeit, eine prophetische Zeit, ein Abschnitt, in dem Gott neu auf Erden wirkt und die Verheißungen erfüllt, die er gegeben hat. Warum sollte er dann nicht etwas Außergewöhnliches tun? Ich erwarte noch mehr Außergewöhnliches von Gott. Warum nicht? Warum nicht? Wenn ihr ein Gegenargument habt, könnt es ja bringen, aber bitte nicht laut. Denn hier soll nicht der Unglaube zu hören sein, sondern der Glaube. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und der Herr spricht heute noch zu uns. Die Welt wird mich nicht mehr sehen über eine kleine Weile, aber ihr werdet mich sehen und ich werde mich euch offenbaren. Im Johannesevangelium im 15. Kapitel lesen wir die herrlichen Worte, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht bringen sollt und eure Frucht eine bleibende sei, auf dass der Vater euch alles gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies ist mein Gebot an euch, dass ihr einander liebet. Nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt. Und nicht nur erwählt, sondern zu einem ganz bestimmten Zweck erwählt, auf dass ihr hingeht, ja nicht erwählt, und dazu bestellt. Ich lese den Vers noch einmal. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu gesetzt, dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht bringen sollt und eure Frucht eine bleibende sei. Das ist unsere Aufgabe und die soll und muss erfüllt werden. Wenn wir von der Erwählung sprechen, dann hat sie gewisse Erkennungszeichen, Merkmale. Sie muss göttliche Früchte aufzuweisen haben. Und ich meine, wir alle sind es überdrüssig, dass über bestimmte Dinge, die gepredigt worden sind, debattiert wird. Wir möchten die Frucht der göttlichen Aussaat sehen. Wir möchten miterleben dürfen, dass Gott zu seinem Recht in uns allen kommt. Aber da, wo noch menschliche Rechthaberei ist, wie soll da Gott durch sein Wort und durch seinen Geist zu seinem Recht kommen? Als mir vorgestern ein Bruder hier in dem Nebengebäude sagte, Bruder Frank, der Herr ist doch schon gekommen, war ich natürlich ganz entsetzt. Ich hatte alles andere vermutet und das natürlich mit aller Gewissheit nicht. Und ich sagte, Bruder, ich hab das nicht mitbekommen. Und er sagte, doch, der Herr ist wiedergekommen im Jahre 63 und ist jetzt als das vollendete Wort hier auf Erden. Ich fragte, meinst du die Wiederkunft des Herrn? Er sagte, ja, ich meine die Wiederkunft des Herrn. Ich sagte, geliebter Bruder, die kannst du nicht meinen, denn im Worte Gottes steht geschrieben in Apostelgeschichte 1, Vers 11. Derselbe Jesus wird in derselben Weise, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, wiederkommen. Und ich fragte, von welcher Weise sprichst du? Dort ist er sichtbar, leibhaftig, auf einer Wolke, gen Himmel gefahren. Die Jünger schauten zu, bis er ihren Blicken entschwunden war. Derselbe Jesus wird in derselben Weise wiederkommen. Und ich sagte, geliebter Bruder, sei mir nicht böse, aber Gott hat mich für die Verteidigung seines Wortes auf diese Erde gestellt. Und ich rede nicht in eigener Sache, sondern im Namen des Herrn. Und dann wandte sich plötzlich das ganze Geschehen und er sagte, Bruder, Ich muss dir doch sagen und bekennen, die ganze Welt wartet ja darauf, dass Gott dich segnet und zum Segen setzt. Es wandte sich im Handumdrehen. Ich sage euch, dass es an der Zeit ist, Gott und seinem Worte Recht zu geben. Wenn es geschrieben stünde, der Herr käme als eine Illusion, dann würde ich ihn als Illusion erwarten. Und wenn geschrieben stünde, er käme am Ende der Tage zurück als ein Wort, dann würde ich glauben, er kommt als ein Wort. Aber wenn geschrieben steht, dass er so wiederkommen wird, wie er gen Himmel gefahren ist, dann erwarte ich denselben Herrn, dass er mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt und dass die Seinen heimgeholt werden. Und wenn dann die Gerichte gefallen sind, dann wird er ja sowieso wiederkommen. Und das wird schon ein Wiederkommen sein, an dem alle Menschen nicht vorbeigehen können, denn die Leute werden ja wehklagen auf Erden, wenn sie sehen werden, dass der Herr in seiner Herrlichkeit herabkommt. Doch damit wollen wir uns nicht weiter beschäftigen. Uns geht es darum zu begreifen, Gott hat einen Plan. Christus, der Erwählte Gottes. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gottes Wohlgefallen ruhte auf Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns erlöst, begnadigt, damit wir jetzt durch den Glauben an ihn gerechtfertigt werden und er Wohnung in unserem Herzen nehmen kann. Dann bist du es nicht mehr und ich nicht mehr. Dann ist es Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist denn die lebendig machende Kraft? Es ist nicht deine und nicht meine Kraft, sondern die Kraft Gottes. Christus, der Auserwählte Gottes, auf dem Gottes Wohlgefallen hier auf Erden ruhte. Und damit wir es bestätigt wissen und glauben können, war es nicht nur in Matthäus 3 bei der Taufe, sondern in Matthäus 17, als er dort vor den Augen dieser Zeugen verklärt wurde. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Wir können sie alle nachlesen. Und während dieser Verklärung, und lasst mich's euch sagen, er hatte ja einen irdischen Leib, wie wir ihn haben, nur dass er ohne Sünde gezeugt wurde. Aber dieser irdische Leib war für die Verklärung bestimmt, damit er nach der Auferstehung in einen göttlichen Leib zurückverwandelt werde. Und genau das ist geschehen. Aber nicht nur mit ihm, sondern auch mit uns wird es geschehen. Es ist nichts in der Bibel, das ich besser glauben kann als das. Die Verheißung der Wiederkunft des Herrn, dass die Toten in Christus in Unvergänglichkeit auferstehen werden und dass wir, die wir leben und übrig bleiben, verwandelt werden und in einem Augenblick hinaufgenommen und dem Herrn in der Luft begegnen werden. Ich kann an das viel besser glauben als an manche andere biblische Wahrheiten. Das will ich euch ganz offen sagen. Das ist eine solch fest verankerte Verheißung, mehr als eine Verheißung, eine göttliche Gewissheit, eine Zusage, eine Sicherheit in meinem Innersten, in der Seele. Und ich weiß, wenn der Herr wiederkommt, dann werde ich aus Gnaden dazu gehören. Er spricht, ich weiß, wie die beschaffen sind, die ich erwählt habe. Und er hat uns erwählt. In ihm oder auf ihm ruhte Gottes Wohlgefallen. Und wenn er in uns ist und wir in ihm sind, dann ruht Gottes Wohlgefallen auf uns. Nur noch diesen Vers hier, und zwar Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Wenn ihr aus der Welt wärt, so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörige lieben. Weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Deshalb hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Und dann könnt ihr ja weiterlesen. Welch ein wunderbarer Gedanke. Ihr gehört nicht zu dieser Welt, weil ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darin besteht auch die Herausrufung und Herausführung des Volkes Gottes in dieser Zeit. Alle, so wie Abraham, so alle von Gott erwählten. Gott hat ihn erwählt und nicht da gelassen, wo er war. Gott hat ihn herausgeführt, aber nicht ins Ungewisse, sondern mit einer göttlichen Verheißung, die er auf dem Wege mit sich tragen durfte. Er musste aber ausziehen. Meinet nicht, dass göttliche Erwählung darin besteht, dass ein jeder in seinem Bekanntenkreis mit all seinen Freunden hier und da in den weltlichen Dingen mitmachen kann. Göttliche Auserwählung ist zugleich Herausrufung, Absonderung von allem und Einfügung in den Willen Gottes. Man wird in Marsch gesetzt mit der göttlichen Verheißung, die nur die Auserwählten Gottes haben und glauben. Das ist das Resultat. Und wir können bei Abraham und bei allen nachlesen, die Gott erwählt hat. Ich meine, dazu braucht man nicht mehr viel zu sagen. Wir könnten von Paulus lesen, als der Herr ihm die Worte zurief, du sollst mir ein auserwähltes Rüstzeug sein. Und dann kann er in seinem Brief schreiben, dies alles erdulde ich um der Auserwählten willen. Auserwähltes Rüstzeug um der Auserwählten willen. Alles in göttlicher Harmonie zusammengefügt. Nicht nur berufen, sondern auserwählt. Nicht nur auserwählt, sondern herausgeführt, in Marsch gesetzt, die Verheißung im Herzen und das verheißene Land vor Augen. Das ist Erwählung in der Praxis. Nicht nur eine theoretische Annahme des Wortbegriffes. Jeder kann sagen, ich bin erwählt. Und dann bleibt er da, wo er ist. Auf eine solche Erwählung können wir alle verzichten. Ihr Lieben, wollen wir es doch im Glauben aus der Hand Gottes nehmen und uns vor Augen führen lassen, was zu der göttlichen Erwählung gehört. Herausrufung, Glauben, an die Verheißung, die Gott gegeben hat. Gehorsam den Weg mit Gott gehen, bis wir das Land der Verheißung betreten können. Unser Gott ist treu. Er hat die Verheißung gegeben und er wird sie auch erfüllen. Machen wir alle unsere Berufung und Erwählung fest. Danken wir unserem Gott, ob laut oder leise, dass er uns in Christus auserwählt, herausgerufen, abgesondert, Verheißungen geschenkt, begnadigt hat, gerechtfertigt, geheiligt und in seinen Augen schon ans Ziel gebracht. Möge er dieses alles an dir, an mir und an dem gesamten Volke Gottes zur Ausführung bringen. Unser Gott ist der allmächtige Gott und er ist im Himmel und auf Erden. Was er sich vorgenommen hat, das führt er aus. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Himmlischer Vater, wir beugen unsere Häupter und bitten dich um einen gebeugten Geist, um ein demütiges Herz. Unsere Augen sind zum Staube gerichtet, von dem wir genommen sind und zu dem unsere Leibe kehren würden, wenn du verziehst. Unsere Seele schaut auf zu dir. Sie erhebt sich im Geiste und schwingt sich auf, um dir zu danken und dich anzubeten. Treuer Gott, du hast eine Aussaat des Wortes für diese Zeit bestimmt gehabt. Worte der Verheißung, der Belehrung hast du an uns gerichtet. Worte der Offenbarung hast du uns geschenkt. Es ist eine Aussaat, denn dein Wort ist der Same. Treuer Gott, lass uns das beherzigen und nimm aus uns alles heraus, was nicht aus deinem Wort und deinem Geiste ist. Treuer Gott, alles soll in uns schweigen. Alles soll aus uns herausgetan werden. Wir haben das Recht, dein klares und wahres Wort zu hören, es aufzunehmen, damit du es in uns lebendig machen kannst durch deinen Geist. Treuer Herr, dein Volk ist vor deinem Angesicht versammelt. Was sollen wir dir sagen? Du siehst uns und du hast uns erwählt, herausgerufen. Wir sind dein. Du hast uns die größten Verheißungen geschenkt. Wie dem Abraham, so auch seinem Samen. Herr, wir danken dir und wir bitten dich, schenke du etwas Außergewöhnliches und schenke Gnade, dass wir dein Wort in uns völlig und ganz aufnehmen. Denn nicht eher wirst du etwas tun können, bis dein Wort in uns ist, damit du es durch uns bestätigen kannst. Treuer Herr, dein Kommen ist nahe und der Tag des Herrn steht vor der Tür. Alle Ereignisse deuten darauf hin. Du hast einen mächtigen Dienst gehabt.
hast gesegnet, geredet, gerufen, hast dich geoffenbart in diesen Tagen. Treuer Herr, hier sind wir. Tu etwas in unserem Leben, in unserer Mitte, dass göttliche Spuren deines Eingreifens, deiner Gegenwart, deiner Kraft, deines Wortes, deines Blutes und deines Geistes würdig hinterlässt. Herr, wir danken dir dafür und wir preisen deinen Namen. Du bist gegenwärtig. Du erfüllst diesen Raum jetzt mit heiliger Ehrfurcht, die dein Volk haben muss, bevor du dich offenbaren kannst. Herr, ich danke dir und bete dich an, denn du bist hier. Habe Dank für dein geoffenbartes Wort. Habe Dank für dein Reden. Habe Dank für alle, die du erwählt, herausgerufen und begnadigt hast. Treuer Gott, wir werden die Erfüllung deines Wortes und deiner Verheißungen aus Gnaden schauen. Herr, du hast uns dazu gesetzt, dazu bestellt, dass wir Frucht tragen. Deine Frucht, die Frucht des Geistes. Und ich bitte dich, wie der Heilige Geist auf dich nach der Taufe kam, so möge der Heilige Geist auf uns alle kommen. Geliebter Herr, in der gleichen Weise, dass sich der Himmel auftut, aber ist ja schon offen. Gelobt sei dein Name, treuer Herr, wir sehnen uns danach, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Denn danach erst erscholl die Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Treuer Herr, lass uns gerechtfertigt, wiedergeboren, erneuert und mit Heiligem Geist erfüllt sein. O Gott, tu doch das Werk in uns, das vor dir bestehen wird. Herr, lass uns nicht auf uns selber angewiesen sein. Treuer Gott, wir haben es lang genug versucht. Wir sind gescheitert und wir bekennen es. Jetzt überlassen wir uns dir. Nimm uns hin. Wir haben, wie Abraham, das Wort deiner Verheißung vernommen. Wir haben geglaubt. Wir sind ausgezogen. Herr, jetzt warten wir darauf, dass du die Verheißungen einlösen kannst. Mögen wir durch Glauben schauen, was du zugesagt hast. Herr, ich bitte für mich selber, für alle, die zu meiner Familie gehören, für alle Verwandten und Bekannten, für alle, mit denen ich im Leben je Kontakt hatte, mit denen ich gesprochen, mit denen ich irgendwie zusammen war. Treuer Gott, ich bitte für alle, die hier sind und für alle, die nicht hier sind. Treuer Gott, erfülle uns mit deiner göttlichen Liebe so mächtig, dass wir Fürbitte für andere tun könnten. Treuer Herr, nimm alle Hartherzigkeit, alle Lieblosigkeit, nimm allen Unglauben und alle Zweifel. O geliebter Herr, du bist auferstanden, du lebst. Heiland, bestätige du selbst dein Wort in jedem Herzen und Leben zur Ehre deines Namens. Halleluja. Amen.
Amen.